Eigentlich ist Glauben schön.
Glauben ist das Schönste auf der Welt.
Einige meiner Freunde sehen das nicht so.
Leider gehen viele an diesem Schatz vorbei, weil sie ihn nicht kennen.
Warum erklärt uns das niemand so richtig?
Habe mir schon oft überlegt, wie man den Glauben so erklären könnte, dass er Freude macht.
Gott sei Dank hat mein Onkel mir das Buch mit den Briefen an Kerstin geschenkt.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserer Entdeckungsreise durch die Welt des Glaubens haben wir inzwischen ein schönes, großes Stück Strecke zurückgelegt. Angeleitet von unserem Glaubensbuch, dem Familienkatechismus Glauben ist schön, haben wir den ersten Teil des Glaubensbekenntnisses miteinander bedacht. Von Gott, dem Vater, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, haben wir gesprochen. Aber schon zwischendrin ist es immer wieder klar geworden, dass dieser Glaube an den ewigen Gott erst richtig deutlich geworden ist durch Christus. Und es wird jetzt langsam Zeit, dass wir uns dem zweiten Teil des Glaubensbekenntnisses zuwenden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. So beginnen wir also mit unserer heutigen Sendung ein neues Kapitel. Wir sprechen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ein Thema, das seit 2000 Jahren die Welt bewegt und das dennoch auch in unserer Zeit immer wieder neue Aktualität gewinnt. Wieder darf ich Patricia aus Bonn bei uns begrüßen. Sie ist mit eingeschaltet in unsere Sendung und gerade zu dieser Frage wird sie gewiss manches erzählen können. Spricht man heute, besonders bei jungen Menschen, von Jesus oder ist er vergessen, totgeschwiegen, eine Person von gestern?
Er ist sicherlich keine Person von gestern. Auch heute spricht man noch von Jesus Christus. Zum Beispiel, wenn Jugendliche mit ihrer Firmengruppe nach TC fahren und noch mehr von Gott zu erfahren, auch da spricht man viel über Jesus Christus. Und natürlich auch, wenn Jugendliche beispielsweise ein Kreuz tragen, auch wenn sie sich nicht immer dieser Bedeutung bewusst sind, trotzdem merkt man, dass hier immer noch Interesse da ist.
Und es kommt zum Beispiel vor, dass in Theaterstücken, in Filmen, immer wieder die Persönlichkeit Jesu Christi im Mittelpunkt steht. Die Menschen sprechen von ihm. Er ist ihnen wichtig. Und es wird immer wieder Neues auch an seiner eigenen Persönlichkeit entdeckt. Freilich macht sich dabei mancher auch sein eigenes Bild zurecht. Jeder sieht in Christus noch etwas anderes, eine andere Seite seiner Persönlichkeit. Je nachdem, aus welcher Grundeinstellung, von welchem grundsätzlichen Interesse einer an ihn herantritt, sieht er in Jesus wieder etwas anderes. Das kann man ja auch bei Jugendlichen beobachten. Patricia, sie sehen ihn manchmal so, mal so, mal so, je nachdem, was gerade für sie wichtig ist.
Natürlich, manche sehen ihn einfach als den Moralprediger, andere wieder fast als Superstar. Es ist sehr unterschiedlich, wie die Jugendlichen ihn sehen.
Vor einiger Zeit bin ich in dem Theaterstück gewesen, in dem Musical Jesus Christ Superstar. Da habe ich Jesus auf eine Art und Weise erlebt, wie ich es vorher noch nie getan hatte. Und hinterher fragte ich mich, ist es eigentlich richtig, ihn als einen Superstar darzustellen? Packt man dann wirklich etwas von seiner Persönlichkeit? Wenn man erstmal auf diese Spur gekommen ist, solche Bilder von Jesus ein bisschen zu hinterfragen, dann entdeckt man plötzlich, die Menschen haben ihn immer wieder anders gesehen. Einiges hat Patricia uns eben schon angedeutet. Leute, die sehr auf Umwälzung der ungerechten Verhältnisse in der Welt bedacht waren, sahen in Jesus den Revolutionär, den, der Neues beginnt, der neue Impulse gibt für die Gestaltung der Gesellschaft. Andere wieder, denen es mehr auf das innere Leben ankommt, die sehen in Jesus den ganz Innerlichen, den, der uns anleitet, in die Tiefe unseres eigenen Herzens hineinzuhorchen, der uns im Gebet, in der Einsamkeit ein Vorbild von Sammlung schenkt. So gibt es so viele unterschiedliche Vorstellungen von Jesus. Auch wenn man in die Geschichte der Kirche selbst hineinschaut, wie denn die Christen im Laufe der Zeit das Bild von Jesus vor ihren Augen haben lebendig werden lassen. Da findet man zum Beispiel in der Urkirche als erstes das Bild vom guten Hirten, der das verlorene Schaf über seine Schultern gelegt hat und es trägt. Dann gibt es wieder andere Zeiten, da ist der mächtige Christus in den Apsiden, der alten römischen Kirchen dargestellt als der Herrscher der Welt. Oder in der romanischen Zeit, da hat man selbst den Gekreuzigten immer mit einer Königskrone abgebildet. Später sah man viel öfter in ihm den Leidenden, manchmal auch den Lehrer des Glaubens, den Allweisen. Immer wieder andere Bilder von Christus sind entwickelt worden. Und so möchte ich wieder einmal Patricia fragen, wenn wir nun Jesus auf so viele und unterschiedliche Weise betrachten können, sucht er nicht einfach sich jeder selber was zurecht und müssten wir das nicht einfach wegwischen und sagen, damit kann man ihn doch nicht packen?
Na, sicherlich ist nichts davon falsch, was die Menschen sagen. Jeder kann sich so mit Jesus auf seine eigene Art und Weise identifizieren und hat bemerkt, dass er besonders ist. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass diese Begriffe nicht ausreichend sind, um ihn zu beschreiben.
Also es ist schon interessant, meine ich, dass man von einer Persönlichkeit der Geschichte so unterschiedliche Ansichten haben kann. Ich wüsste keine einzige Persönlichkeit, die im Laufe der Geschichte auf so viel Interesse gestoßen ist und in der so unterschiedliche Menschen ein Stück von sich selbst entdeckt hätten. Ich möchte schon meinen, dass Patricia recht hat zu sagen, die haben eigentlich alle irgendetwas an Jesus gefunden, was stimmt. Jeder sieht ihn ein wenig anders, jeder entdeckt an seiner Persönlichkeit noch wieder etwas Neues und Überraschendes. Es gibt keine Persönlichkeit in der Geschichte, wie gesagt, von der man das sagen könnte, so umfassend. Aber umso interessanter wird es ja dann auch, danach zu fragen, wer war er denn nun wirklich? Denn wir müssten ja einmal sagen, nicht nur die Bilder, die die Menschen sich von ihm gemacht haben, sind wichtig, sondern wer er nun tatsächlich war. Wenn er so vielen Menschen so viel bedeutet, in unserer Zeit und auch in vergangenen Zeiten, dann ist es schon notwendig, einmal genauer danach zu fragen, wer war er denn wirklich? Und damit stoßen wir auf das Thema unserer heutigen Sendung. Sie heißt nämlich, wer war Jesus Christus wirklich? Und die Antwort heißt, wir haben sichere Nachricht von ihm. Das ist nun eine kühne Behauptung, die auch von manchen Menschen bestritten wird. Man kann ganz unterschiedlich an seine Person herankommen, auch mit den Mitteln der theologischen Wissenschaft. Und die Menschen haben es im Laufe der Zeit, besonders auch in unserer modernen Zeit, in der Universitätstheologie, auf verschiedenen Wegen versucht, an Jesus heranzukommen. Manche finden das übertrieben, dass man sich mit Jesus so viel beschäftigt. Aber gibt es irgendeinen Menschen in der Geschichte, der auch heute noch so viele Menschen fasziniert und interessiert und der auch von den Wissenschaften nach wie vor in das Blickfeld genommen wird? Also, machen wir uns einmal daran, versuchen wir mal ein bisschen mehr von Jesus zu erfahren. Die Bibel verkündet nämlich einen großen Anspruch Jesu. In ihm wird uns das Heil geschenkt. Also, auch deshalb ist es notwendig, genauer hinzuschauen, wer war er denn wirklich? Da haben nun manche gesagt, man muss, um an Jesus heranzukommen, mal diesen ganzen Glaubensbereich beiseite lassen und mal vorgehen, wie ein Historiker vorgeht. Uns interessiert nicht, was manche im Glauben so von ihm meinen oder die ganze auf Gott hinweisende Seite seiner Persönlichkeit. Das lassen wir mal alles weg. Wir sehen ihn mal nur rein historisch. So wie wir uns vielleicht mit Julius Caesar beschäftigen können oder mit Napoleon. Wir sehen rein historisch, wie und wer ist er denn gewesen. Das Glaubensmäßige, das Religiöse lassen wir beiseite. So wollten manche Bibelwissenschaftler an seine Persönlichkeit heran, rein historisch. Jetzt möchte ich aber mal fragen, Patricia, ist das ein Weg, auf dem man wohl wirklich an ihn herankommt, wenn man das Glaubensmäßige, das Religiöse aus dieser Nachforschung weglässt?
Ich denke eigentlich nicht, weil ich glaube, man kann Jesus nicht annähernd begreifen, wenn man seine Taten weglässt, wenn man nicht darüber spricht, was er verkündet hat und wenn dann nicht klar ist, dass die einzigen Quellen, die wir dazu haben, eigentlich von Gläubigen kommen.
Kann man denn überhaupt, wenn man von einem Menschen spricht, das, was in seinem eigenen Leben vielleicht das Bedeutendste, das Wichtigste war, kann man das einfach weglassen, um dann zu sagen, wir erforschen nur das, was uns jetzt interessiert, die gewissermaßen festliegenden historischen Tatsachen. Kann man ein Buch über Beethoven schreiben und sagen, das Thema Musik blenden wir aus? Uns interessiert jetzt mal nur seine Persönlichkeit auf dem Hintergrund der Zeitgeschichte. Dann schreiben wir ein Buch über Beethoven. Da kann man doch nur sagen, welch ein Unfug. Dann greift man doch nie die Größe seiner Persönlichkeit, wenn man das weglässt, was er der Welt geschenkt hat durch seine Musik. Und was ihn auch selber erfüllt hat in seinem Leben, womit er gerungen hat, gekämpft hat. Genauso wäre es, wenn man über Jesus handeln würde und ließe dabei das Glaubensmäßige, das auf Gott bezogene, einfach beiseite und zu sagen, wir wenden eine rein historische Methode an, dann sehen wir Jesus, wie er war. Ein dicker Fehler, dann sehen wir ihn so, wie wir ihn mit unseren festgelegten Schablonen gerade noch erblicken können. Aber das viele, was er sonst noch war, das haben wir ja vorher ausgeblendet, das wollen wir ja gar nicht sehen. Das ist eine Theorie mit Scheuklappen. Die sieht nicht das Ganze in der Persönlichkeit des Herrn. Da haben dann manche gesagt, ja, das stimmt auch. Man kann doch nicht das Glaubensmäßige, das Religiöse, das auf Gott Bezogene aus dem Leben und aus dem Lebensbild des Heilandes einfach streichen. Wir machen es genau umgekehrt. Uns interessiert gar nicht so sehr, was er denn historisch eigentlich war, die ganze Geschichte da im Land und Volk Israel und so weiter und so weiter. Sondern wir wollen einfach nur wissen, welches Bild des Glaubens hat sich denn von ihm gebildet? Wie hat die Urkirche in ihrem Glauben von Christus gesprochen? Der Glaube der Urkirche, darin zeichnet sich das Bild von Christus ab. Im Glauben wird er erfasst. Die Historie, die Geschichte, die Ansammlung der Fakten ist uns nicht so wichtig. Denn wir haben ja begriffen, Jesus ist der Mann des Glaubens, da wird er erfasst. Also wollen wir ihn nur mit dem Blick des Glaubens erfassen. Und noch einmal möchte ich jetzt umschalten und Patricia fragen. Ja, Patricia, das ist nun die ganz andere Seite. Was ist denn dazu zu sagen?
Ich finde, auch dies ist nicht möglich. Wir laufen da Gefahr, dass wir als Gläubige uns irgendwas zusammenreimen. Wir brauchen einfach auch Fakten, wir brauchen historische Hintergründe und Informationen.
Ist das nicht merkwürdig, dass unsere Kirche sagt, Leute, was ihr da macht, das ist ja einseitig. Der eine will nur die weltlichen Fakten, der andere will nur das Bild des Glaubens. Beide haben sich ja ein wenig recht, denn man muss schon nachforschen, wie Jesus gelebt hat und wie seine ganze Lebenswelt beschaffen war, damit wir ihn richtig begreifen vor dem Hintergrunde seiner Zeit und seiner Geschichte. Und die anderen sagen, ja, wir müssen aber auch ihn als den Menschen, der von Gott herkommt, betrachten und ihn mit den Augen des Glaubens sehen, dann erst erfassen wir ihn gänzlich. Beide haben sie etwas Richtiges, etwas Notwendiges erfasst. Und unsere Aufgabe ist es, dazu leitet uns die Kirche ja immer wieder neu an, derartige Einseitigkeiten in den Tendenzen auch gerade der Universitätstheologie einmal wegzulassen, das Richtige in all diesen Ansätzen zu erkennen und es zusammenzuführen. Die Kirche sagt, die haben eigentlich alle recht. Wir müssen alle diese Wege, die auf Jesus zuführen, beschreiten, um zu ihm hinzukommen. Wir entdecken immer wieder Neues an ihm und gerade diese beiden Seiten seines Lebensbildes sind für uns wichtig. Wer er war, historisch betrachtet, wer er war und ist, mit den Augen des Glaubens betrachtet. Dann aber entfaltet sich ein großartiges Bild. Und auch so werden wir ja der Heiligen Schrift nur gerecht. Denn woher haben wir denn das, was wir von Jesus wissen? Es ist damals schon aufgeschrieben worden von den Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Vielleicht kann uns Patricia sogar noch sagen aus dem Religionsunterricht, wie lange Zeit darauf hingegangen ist, bis die sich hingesetzt haben und haben das niedergeschrieben, was sie von Jesus wussten. Zuallererst haben doch die Apostel einfach gepredigt aus dem, was sie selbst erlebt hatten oder was ihnen erzählt worden war.
Ich weiß es zwar nicht mehr genau, aber ich weiß, dass sehr viel Zeit vergangen ist, bis die Bibel geschrieben
wurde. Vielleicht 10 Jahre, vielleicht 20 Jahre, man weiß es nicht so ganz genau. Aber dann haben sie sich hingesetzt und haben das niedergeschrieben, was sie von Jesus wussten. Und natürlich ausgewählt, was sie dabei für besonders wichtig hielten. Man muss sich das einmal so vorstellen. In den Gemeinden der Urkirche finden Gottesdienste statt. So wie auch heute noch ist der erste Teil des Gottesdienstes ein Wortgottesdienst. Da wird also aus der Heiligen Schrift und natürlich nur aus der Heiligen Schrift des Alten Testamentes vorgelesen, weil man das Neue ja noch gar nicht hat. Es kommt vielleicht schon einmal ein Apostelbrief, aus dem man zitiert, aber von Jesus direkt zu erzählen, was er tat, was er lehrte, sein Leiden, sein Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, da haben die gesagt, das muss einmal so aufgeschrieben werden, dass man es im Gottesdienst vorlesen kann. Also haben sich diese vier Evangelisten hingesetzt und haben geschrieben, schon im Hinblick auf die Gemeinden, für die das mal vorgelesen werden sollte. Sie haben also Gemeinden vor Augen, denen sie Jesus nahebringen wollten. Selbstverständlich haben sie auf diese Weise auch aus ihrem eigenen tiefen Glauben heraus ihre Texte niedergeschrieben. Das ist kein trockener Bericht, das ist nicht zu vergleichen mit einer Fernsehreportage oder mit einer bloßen Ansammlung von Fakten und Eindrücken, sondern sie wollten ja zeigen, das ist Christus, der Herr, an den wir glauben. Und so haben sie erst aus dem Glauben heraus das ganze Bild von Jesus wirklich entwickeln können. So kommt also schon in den Texten der Heiligen Schrift beides zusammen. Auf der einen Seite die Bemühung, möglichst exakt und richtig von Jesus zu erzählen, aus dem Gedächtnis, aus dem, was überliefert worden ist. Zum anderen aber auch im Hinblick auf die Gemeinde herüberzubringen, wer er wirklich war als der Sohn Gottes, der von oben kommt, der ganz neu in diese Welt hineinspricht, den man nur begreifen kann, wenn man auch an ihn glaubt. Die Evangelisten müssen also so gelesen werden. Ob das wohl wirklich immer so geschieht, wir, meine ich, müssen darüber auch noch einmal wieder neu sprechen. Wenn Jugendliche in der Bibel lesen, wie gehen sie damit um?
Ja, ich glaube, das ist sehr schwierig. Es wird nur noch sehr selten in der Bibel gelesen, auch im Unterricht. Und selbst wenn man das mal im Religionsunterricht macht, man merkt, dass viele Jugendliche nicht mehr wissen, wie man mit der Bibel lesen, also wie man lesen soll, und verstehen diese Bildersprache nicht mehr, haben viele Fragen und finden vieles unverständlich.
Manchmal wird auch der Fehler gemacht, nur einzelne Sätze aus dem Zusammenhang herauszureißen und dann zu sagen, ja, was denn da steht, das ist schwer zu verstehen. Darum ist es immer wieder notwendig, auch die Bibel herzukriegen und nach Möglichkeit, nach Zusammenhängen zu suchen, so über Christus zu lesen und dann auch zu sprechen, dass man an seine Persönlichkeit immer lebendiger herankommt. Am Ende wird das Lesen der Bibel sogar zum Zwiegespräch mit ihm selber führen. Wenn wir also nicht nur über Jesus sprechen, wenn wir mit ihm sprechen, wenn wir uns von ihm selber ansprechen lassen, dann wird das Forschen über Christus am Ende zum Zwiegespräch, zum Gebet. Dann wird das viel lebendiger, auch noch von einer ganz anderen Seite her, dann begegnet uns Christus als Person. Er spricht uns an, er hört uns an, er geht mit uns. Wir erkennen in den Menschen, die um ihn herum sind, uns selber wieder. Wir reihen uns ein. Und das, was du, liebe Patricia, vorhin erzählt hast von den Jugendlichen, die zum Beispiel nach Taizé gehen oder beim Weltjugendtag dabei gewesen sind, waren sie an Theoriefragen interessiert? Man hat einen ganz anderen Eindruck.
Nein, auf gar keinen Fall. Sie wollen einfach es innerlich begreifen. Es geht auch um ein bestimmtes Gefühl, um das Gefühl, man kann den Glauben wirklich packen und begreifen und wissen, wer ist denn Jesus Christus? Theoriefragen spielen ja im Moment dann noch gar nicht so die Rolle.
Aber wenn man nur diesen selben Jugendlichen, die mit so viel Jubel, du hast ja sogar von Tanz erzählt früher und von der Begeisterung, die Christus entgegenschlägt, wenn man diesen selben Jugendlichen dann sagen würde, also wer er wirklich war, das braucht uns nicht zu interessieren.
Ja, in dem Moment, dann ändert sich das natürlich. Da wollen die Leute dann genauer Bescheid wissen. Denn der Glaube ist sonst einfach unverständlich, wenn man nicht weiß, wer ist denn Jesus Christus? Dann ist nämlich auch dieselbe Frage, wer ist denn der Vater, wer ist denn der Heilige Geist? Man braucht also bestimmte Antworten.
So ergibt sich also aus unseren Überlegungen, dass einer, der richtig mit Christus umgeht, eigentlich beides sein muss. Auf der einen Seite ein Realist, der wissen möchte, was da tatsächlich war. Und auf der anderen Seite einer, der sein Herz öffnet für den Glauben und für Christus, dass er uns als Persönlichkeit von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz anspricht. Unser Glaubensbuch Glauben ist schön fasst diese Gedanken, die wir hier miteinander erwogen haben, auch in einem Absatz schön zusammen. Da heißt es dann: Tatsächlich muss jeder, der Jesus verstehen will, beides beachten. Einmal, dass Jesus wirklich im Land und Volk Israel gelebt und gewirkt hat, was übrigens heute kaum mehr abgestritten wird. Seine Worte, Taten und Absichten können aus der Bibel herausgefunden werden. Zum anderen, dass Matthäus, Markus, Lukas und Johannes den Glauben an Jesus, den Christus, den Erlöser und Herrn, verkünden wollten. Sie sehen bei allem, was sie von Jesus erzählen, immer schon seine Auferstehung, seine Herrlichkeit bei Gott. Tatsächlich geht es uns selber ja auch so. Wenn wir von einem Menschen, sagen wir von Mozart, seine Kindheit beschreiben, interessiert uns natürlich sofort auch schon, aus diesem Menschen ist später dieser große Komponist geworden. Und uns interessieren die kindlichen Ansätze davon, wie er schon als Kind angefangen hat zu musizieren und zu komponieren und wie man schon die Anfänge sehen kann, die sich daraus entwickeln. So interessiert auch Christus von Anfang seines Lebens an, weil wir schon die Vollendung, das Ende kennen. Es kann doch keiner, der seine Auferstehung miterlebt hat oder der von Christus, dem Sieger, innerlich durchdrungen ist, davon absehen, wenn er die Vorgeschichte beschreibt. Wenn wir ein Buch über Konrad Adenauer schreiben wollten, dann würden wir auch nicht davon absehen, dass er später der große Kanzler war. Und wenn wir seine Kindheit beschreiben wollten, würden wir schon die Spuren, die ersten Elemente seiner späteren großen Wirksamkeit so gern auch in der Kindheitsgeschichte entdecken. So machen es auch die Evangelisten. Sie sehen nicht ab davon, dass Christus später gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist. Das spielt alles schon hinein in die Geschichten, die sie von ihm erzählen. Wir fassen noch einmal zusammen mit einem Schlussabsatz aus unserem Büchlein. Für uns ist wichtig, wir haben von Jesus zuverlässige Nachricht. Die Bibel trägt nicht bloße Glaubensvorstellungen vor, sondern berichtet von Jesus, der wirklich Mensch geworden ist, von seinem Leben, seinen Worten und Taten im Land und Volk Israel. Aber die Evangelisten, die von ihm erzählen, haben auch begriffen, Jesus ist nicht einer wie alle anderen, in ihm begegnet uns Gott. Deshalb müssen wir noch viel mehr über Jesus sprechen. Deshalb, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kann uns dieses Thema noch lange nicht loslassen. Wir erkennen Jesus, wir haben Zugang zu ihm, also beschreiten wir auch die Wege, um ihm immer näher zu kommen.